Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Treffen Arzt und Patient gemeinsam die Entscheidung über die passende Therapie, dann macht das schneller gesund.
Ja, und das liegt unter anderem ja auch daran, dass persönliche Bedürfnisse und Werte oder auch die individuelle Lebenssituation ganz entscheidend für die beste Behandlung sind. Und die kennt natürlich der Patient selbst am besten.
Shared Decision Making wird immer wichtiger. Und das liegt auch daran, dass Patienten heute informierter sind als jemals zuvor. Da spielen natürlich auch Google, Social Media, andere Medien und so weiter eine wichtige Rolle.
Ja, und die Entwicklung, die verändert auch das Gesundheitssystem für Ärzte, Patienten, Pflegekräfte, aber auch eben für Medien und Unternehmen, die zu Gesundheitsthemen informieren.
Wir sprechen heute darüber, wie Shared Decision Making gelingt, welche Vorteile es bietet und welche Herausforderungen sich daraus auch ergeben. Und damit herzlich willkommen zu unserem Fokus Gesundheit Podcast auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und sitze hier im Studio mit meiner Mitmoderatorin.
Ja, mein Name ist Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Und es ist eine ganz besondere Folge heute. Wir nehmen nämlich live auf beim Health Lab im Bergsonn Kunstkraftwerk in München. Also heute sogar mit echtem Publikum. Und wir laden unser Live-Publikum auch zur Diskussion ein und werden am Ende vom Podcast noch ein paar Stimmen einfangen.
Antonia, mich würde mal deine Erfahrung interessieren. Hast du Shared Decision Making als Patientin schon mal erlebt?
Ich würde sagen ja, aber schon nur, wenn ich es auch sehr aktiv eingefordert habe. Also ich diskutiere dann schon auch gerne, weil ich wirklich alles verstehen will beim Arzt. Und wenn ich wirklich nachgefragt habe, dann wurden mir dann auch meistens so die Optionen erklärt. Aber natürlich nicht immer und auch nur, wenn man wirklich sehr hartnäckig ist. Wie ist es denn so bei dir?
Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also zu mir hat, leider muss ich sagen, weil ich finde es mega cool, zu mir hat noch nie ein Arzt gesagt, Frau Bannert, ich erkläre Ihnen jetzt mal alle Optionen, die es gibt mit den Vor- und Nachteilen und wir überlegen, was für Sie individuell am besten passt. Ich würde mir das wünschen, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich sehr aktiv nachfrage, meine Bedenken äußere, dann werde ich in der Regel auch nicht immer mehr mit einbezogen.
Ja, ich bin gespannt, was wir heute alles erfahren und wir legen jetzt auch direkt los und starten erstmal mit ein paar Fakten ins Thema.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Seit 2013 gibt es in Deutschland ein Patientenrechtegesetz und das Gesetz sorgt dafür, dass Patienten von Beginn an, aber auch während der Behandlung, verständlich über ihre Diagnose, den möglichen Verlauf ihrer Krankheit und eben auch die vorgeschlagenen Therapien informiert werden müssen. So soll sichergestellt werden, dass Patienten dann auch wirklich verstehen, was auf sie zukommt und welche Optionen sie haben.
Studien zeigen, dass Erkrankte, die in die Therapieentscheidung mit einbezogen werden, die Behandlung besser akzeptieren und die Therapie deutlich gewissenhafter umsetzen und auch dranbleiben. Sie halten sich doppelt so häufig an die Empfehlungen des Arztes. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie dann auch erfolgreich ist.
Und in Ländern wie den USA oder Großbritannien, da ist Shared Decision Making auch schon viel verbreiteter. Da gibt es sogenannte Decision Aids, die Patienten dabei unterstützen, Vor- und Nachteile ihrer Optionen besser zu verstehen und dann die passende Therapie zu finden. Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir eine der Expertinnen für Shared Decision Making für unseren Podcast gewinnen konnten, und zwar Sirab Tari. Sie ist Psychoonkologin am Uniklinikum der LMU in München und daher eben ganz nah dran an Patienten, Angehörigen, auch Ärzten. Und sie beschäftigt sich schon seit 30 Jahren mit der Kommunikation genau innerhalb dieser Gruppen. Und außerdem leitet sie das Projekt Bayern Goes SDM, also Shared Decision Making. Das heißt, sie ist dafür verantwortlich, diese Theorie jetzt in Bayern in den Klinik- und Praxisalltag zu implementieren. Und wir sind total gespannt, was du uns heute erzählen wirst, Sirab. Herzlich willkommen, wir auf Herz und Nieren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sirab, erstmal vielleicht die Frage, was macht denn eine Psychoonkologin und wie bist du denn darauf gekommen, dich mit dem Thema Shared Decision Making zu beschäftigen?
Also eine Psychoonkologin begleitet ganz konkret Krebspatienten und ihre Familien, und versucht in dieser schwierigen Lebenssituation alles möglich unterstützend für sie da zu sein und letztendlich einen gemeinsamen Weg mit den Patienten zu gehen, dort Entlastung zu finden, aber auch wirklich psychologisch zur Seite zu stehen, kennt sich in der Regel mit sozialrechtlichen Aspekten aus, wenn es dann auch darum geht. Und wie ich zum Thema Shared Decision Making gekommen bin, ist eigentlich der Alltag gewesen. Das heißt, ich habe unendlich häufig Patienten auf Arztgespräche vorbereitet, weil sie gesagt haben, ich habe ein Anliegen, ich möchte gerne noch Dinge im Arzt-Patienten-Gespräch weitergeben. Ganz banale Sachen wie, eigentlich heiratet meine Tochter in 3 Monaten und jetzt soll ich in eine Therapieoption oder eine Therapie machen und wie soll ich das weitergeben, dass ich in 3 Monaten diese Hochzeit wirklich erleben möchte und dass sie sie nicht verschieben. Also ganz viele verschiedene Dinge, die ich dort immer wieder auch gemacht und mit den Patienten vorbereitet habe für die Arzt-Patienten-Situation. Und dann bin ich darauf angesprochen worden, dass es eben ein Projekt in Kiel gibt. Dieses Kieler Projekt ist letztendlich ein weltweit erstes, das ein gesamtes Krankenhaus in Shared Decision Making implementiert wurde und dort alle Kliniken, also von, ich glaube, 21, 19, wirklich das Prinzip Shared Decision Making durchführen. Und ich kannte jemanden oder kenne jemanden, der das dort maßgeblich mit angestoßen hat und habe dort, wann immer wir uns getroffen haben, mich informiert und er hat gesagt, es ist so spannend, willst du nicht auch? Und dann haben wir irgendwann den Start gemacht und haben aufgrund einer persönlichen Erfahrung, die ein Arzt in Großhadern gemacht hat, der dortige Strahlentherapeut, der mir davon erzählt hat, und ich habe gesagt, es gibt ein Thema, was das hergibt, dass man mit den Patienten so, also lernt mit den Patienten so zu sprechen, dass man ihre Bedürfnisse in die Entscheidung mit hineinnimmt. Und er fand das sehr spannend. Dann habe ich halt Netzwerkarbeit gemacht, wie man es so tut, habe Menschen zusammengebracht und daraus ist das Projekt Bayern Groß SCM am Bayerischen Zentrum für Krebsforschung entstanden.
Wir sind sehr gespannt, da mehr drüber zu erfahren, auch über diese Individualität, die du jetzt schon angedeutet hast. Ja, da kommt man als Mediziner ja wahrscheinlich erstmal nicht drauf, dass eine Hochzeit in 3 Monaten wichtig ist. Zunächst, Sarah, würde mich mal interessieren, es gab ja mal so die Zeit der in Anführungsstrichen Götter in Weiß und diese Zeit, wo der Arzt ein Medikament verschrieben hat und gar nicht erklärt hat, wofür das ist und wie das wirkt, vielleicht nur eine Einnahmeempfehlung mitgegeben hat, die sind ja längst vorbei. Warum ist es denn eigentlich so? Also was hat sich da verändert?
Ob sie nun wirklich so ganz vorbei sind, möchte ich ehrlich gesagt ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, es ist immer noch gar nicht so einfach, dass die Patienten ihre Stimme erheben. Und es geht mir gar nicht um Stimme erheben, sondern eigentlich ist das Thema Shared Decision Making, dass die Ärzte oder das medizinische Personal aktiv die Bedürfnisse der Patienten abfragt. Und das war lange Jahre nicht der Fall und es ist es auch nach wie vor nicht in der Selbstverständlichkeit. Und das gilt es ab jetzt zu verändern. Und das wird ein langer Weg sein, aber wir wollen damit halt anfangen. Und diese Situation, dass ein Mensch, der krank ist, in ein Krankenhaus kommt und an der Tür seine Verantwortung einfach wirklich stehen lässt und dann irgendwo hineingeht und das Gefühl hat, ich kann gar nicht mitentscheiden, und zu verstehen, dass sie mitentscheiden können, ohne Experte für die medizinischen Sachen zu sein, sondern Experte für sich selbst zu sein, für die eigenen Bedürfnisse und dass es darum geht, auch keine Überforderung zu haben. Und das glaube ich, muss man nochmal im Detail vermitteln.
Aber hat durchaus der Wunsch von Patientinnen und Patienten zugenommen, sich mehr einzubringen? Also Stichwort mündiger Patient, ist das stärker geworden und warum?
Ja, das ist auf jeden Fall stärker geworden. Nicht zuletzt, wie du es eingangs gesagt hast, durch das Internet und durch die Möglichkeiten, sich anders und besser zu informieren. Aber auch die Generation hat sich verändert. Wir sind in vielen Dingen ja sehr viel mehr auf die Selbstverantwortlichkeit ausgerichtet. Das war früher anders und das ist spürbar auch in den Generationen, wenn man mit jüngeren Patienten spricht, ganz anders als wenn man mit älteren Patienten spricht, die sich zum Teil nach wie vor nicht trauen, sich selbst zu zeigen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Patienten die Sorge davor haben, dass wenn sie für sich selbst da, also selber was von zu sich sagen wollen und ihre Bedenken äußern, dass sie schlechter behandelt werden, dass der Arzt dann sagt, es ist ein unbequemer Patient. Und diese Sorge muss man ihnen nehmen.
Das ist spannend. Interessanterweise wissen gar nicht so viele, was Shared Decision Making bedeutet. Serap, kannst du für uns nochmal eine Definition geben?
Letztendlich ist es ganz konkret auf Deutsch gesagt geteilte Entscheidungsfindung. Was bedeutet, dass es zwei Experten gibt, der Experte für die medizinischen Fragen und der Experte für sich persönlich, für seine Belange, Bedürfnisse und sein Leben und seine Lebenssituation. Und wenn beide Expertisen zusammenkommen, gilt es am Ende, die optimale Therapie zu finden. Und die optimale Therapie ist eine medizinisch verantwortliche und eine, die Bedenken und Bedürfnisse der Patienten einbezieht. Und das bedeutet Shared Decision Making. Das ist ein Prozess, der dauert länger, also ein Gespräch, zwei Gespräche. Wir wissen ja auch, dass Patienten gerne mindestens zwei Gespräche zu schwerwiegenden Therapieoptionen für sich brauchen, um auch eine Entscheidung treffen zu können. Und es ist im Prinzip wirklich der Prozess einer Gesprächszieldefinition. Das heißt, dass der Arzt ausspricht, wir werden im Laufe dieses Prozesses, dieses oder des nächsten Gespräches eine Entscheidung treffen, die Sie betrifft. Dass man dann im Prinzip aktiv den Patienten auffordert, seine aktuelle Situation, seine Bedenken zu äußern, also wirklich proaktiv auf ihn zugeht und sagt, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen was erzählt, was wollen Sie denn, was haben Sie Gedanken für Gedanken dazu? Und dann im Prinzip, warum es so wichtig ist, ihn mit einzubeziehen, wirklich alle Therapieoptionen aufzuführen. Dazu gehört auch mal nichts tun. Also nicht nur die Option, sondern auch das Nichtstun mit anzusprechen. Und dann alle Vor- und Nachteile aufzuführen. Und die Frage, die dann eigentlich als letztes folgen würde, auch vom Patienten, ist, wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nebenwirkungen oder die Vor- und Nachteile bei mir auftreten? Und dann im Prinzip exploriert man nochmal das Gehörte, gibt dem Patienten Zeit, Rückfragen zu stellen und dann entscheidet man im besten Falle gemeinsam und als letztes wird dann geplant, was als nächstes die nächsten Schritte sind, also die Umsetzung zu planen. Also es ist ein Prozess, der circa, ja, wenn man so will, 6 Schritte bedenkt und wo der Patient dann durchgeführt wird, wenn es um eine medizinische Entscheidung geht.
Serap, ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, man muss vor allem als Patientin und Patient für das Shared Decision Making Experte für sich selbst sein, weil diese individuellen Faktoren so eine große Rolle spielen und die kann der Arzt ja auch nicht wissen. Was sind denn wichtige individuelle Faktoren, die eben bei Therapieentscheidungen häufig eine Rolle spielen?
Ganz wichtig ist die Lebensqualität und das ist für jeden anders. Also Lebensqualität, was für mich wichtig ist, mag für dich eine ganz andere Situation sein. Also rausgehen zu können, spazieren gehen zu können, gut zu schlafen, Wert aufs Essen zu legen, Beziehungen führen, Sexualität erleben können. Also Dinge, die wirklich für mein Leben wichtig sind, die ich mir wünsche in meinem Alltag. Und die sind für jeden anders. Und darüber zu reden, fände ich extrem wichtig. Ich kann da ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo es darum ging, eben auch zu entscheiden zwischen einer Strahlentherapie und einer OP bei einem primären Prostatakarzinom. Das war ein Mensch, der gesagt hat, also der war Operngänger. Und für ihn war das eine Katastrophe zu wissen, dass er vielleicht für mehrere Monate nicht sicher sagen kann, ob er mit seiner Inkontinenz und seinem Pipi klarkommt oder nicht. Das heißt, er hat ganz klar gesagt, für mich ist die Oper alles. Ich lebe für die Oper, wenn ich nicht in die Oper gehen kann. Er hat sich ganz aktiv nicht für die OP entschieden, mit einem geringeren, höheren Risiko einer Inkontinenz. Informationsbedürfnis ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also wie viel will ich eigentlich auch wissen? Es gibt ja Patienten, die sagen, je mehr ich über die Nebenwirkungen weiß, desto kranker fühle ich mich. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, zu sagen, ich möchte nicht so tief informiert werden. Und wenn er dann aber mitbekommt oder wenn der Arzt dann sagt, ja klar, das kann ich verstehen, ich informiere Sie um die nötigsten Sachen, dann ist trotzdem die Akzeptanz da und der Patient hat mitentschieden, weil er dann eben seinen Bedürfnisraum geben konnte. Zukunftspläne. Es gibt wirklich auch, ich will einfach noch diese und diese Reise machen. Also wir können ja nicht, der Arzt kann ja nicht einschätzen, was für sein Gegenüber wirklich relevant im Leben an Zielen noch ist, die sie erreichen möchten. Es mag für einen selbst vielleicht absurd sein, dass man sagt, ich möchte eine Reise X machen, die ist mir super wichtig. Aber für den Gegenüberliegenden, für den Patienten kann es halt noch total spannend und relevant und wichtig sein, diese Reise machen zu können. Und das sind so unterschiedlichste Faktoren.
Am Uniklinikum in Schleswig-Holstein, das hattest du ja schon erwähnt, gibt es dieses Programm Share to Care. An 19 Fachkliniken wird da das Shared Decision Making schon jetzt seit etwas längerem ausprobiert, versucht in den medizinischen Alltag zu integrieren. Und da hat man jetzt auch schon erste Erkenntnisse, welche positiven Auswirkungen es hat. Und es gibt dazu ja auch noch weitere Untersuchungen. Wir haben so ein paar Vorteile schon angedeutet, aber kannst du aus deiner Sicht nochmal sagen, was die wichtigsten Vorteile sind, die sich aus dem Shared Decision Making ergeben für den Patienten, aber vielleicht auch für das medizinische System?
Ich denke, das ganz Wichtige ist wirklich, dass die Patienten, wenn sie diesen Prozess durchgehen, einfach besser verstehen, in welcher Situation sie sind. Und wenn man etwas besser versteht, dann ist alles andere zum einen einfacher. Selbst die Nebenwirkungen einer Behandlung sind deutlich einfacher auszuhalten, wenn man weiß, dass sie auf einen zukommen. Wir wissen, dass die Behandlungszufriedenheit deutlich steigt, nicht nur beim Patienten, sondern auch beim Arzt selbst. Auch der Arzt ist am Ende des Tages, so gibt es die Tendenz, zufriedener. Die Therapieergebnisse sind deutlich besser. Ja, Thema Ökonomie ist ja jetzt heute auch schon öfters angesprochen worden und eben großes Thema gewesen. Man kann definitiv eben auch Geld einsparen. Und in Kiel gab es gerade in der Neurologie dort eine Untersuchung, die ganz konkret so gesundheitsökonomische Aspekte angegangen ist. Und da ist rausgekommen zum Beispiel, dass die Patienten in der Neurologie viel weniger in die Notaufnahme gehen, weil sie einschätzen können, welche Beschwerden sie haben und dass es dann ausreicht, am nächsten Tag in die reguläre Ambulanz zu gehen. Und damit spart man deutlich Geld. Also 10% ist so im Prinzip der Faktor, der in dem Zusammenhang genannt wird. Über- und Unterversorgung gehört dazu. Das heißt, wenn der Patient einfach klar sagt, das passt so für mich, dann ist er weder unter- noch überversorgt, sondern er hat genau die Versorgung, die er braucht. Und ich denke, das sind schon genug Gründe, deutlich zu machen. Und etwas, was die wenigsten wissen oder nicht glauben, ist, wenn man diesen Prozess auch mit den Ärzten durchspielt und sie trainiert da drinnen, dann ist es so, dass man in Kiel eine Tendenz dafür gefunden hat, dass zwar die Gespräche als in der Zeit der Übung ein bisschen länger werden, aber sobald man diese 6 Punkte, die man dort vermittelt bekommt, wirklich auch verinnerlicht hat, werden die Gespräche am Ende sogar kürzer, weil sie strukturierter sind. Und ein ganz wichtiger Punkt, der Patient wird von Anfang an mitgenommen und weiß, dass im Laufe dieses Prozesses eine Entscheidung zu fällen ist. Und das führt dazu, dass dieser Strang immer wieder herangeholt wird und die Gespräche nicht so ausufern. Und das haben wir gerade auch jetzt in Bayern als Feedback von den Ärzten bekommen oder von den Ärztinnen, die das jetzt gerade erleben dürfen oder mitmachen.
Also man sieht auf jeden Fall viele Vorteile. Gibt es denn auch Situationen, in denen Shared Decision Making vielleicht nicht so gut funktioniert? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn es jetzt wirklich ein ganz akuter Notfall ist oder wenn es ganz komplexe medizinische Entscheidungen sind, dass es dann vielleicht auch nicht funktionieren kann?
Also der ganze Prozess geht in Notfallsituationen natürlich nicht. Aber was, glaube ich, mit Shared Decision Making am Ende wirklich verbunden ist, ist wirklich ein Perspektivwechsel, den man auch machen kann, wenn in Notfallsituationen der Angehörige da steht und sagt, brauchen Sie jetzt noch was? Gibt es noch irgendeine Frage? Und dann losgeht. Also es geht nicht immer nur um eine maximale, schwerwiegende Entscheidung, die getroffen wird, sondern Shared Decision Making umfasst das ganze Klima einer Kommunikation, wo auch die Pflegenden zum Beispiel eine Rolle spielen. Und es darum geht, wenn man in einem Krankenhaus, wie es in Kiel ist und wie wir es jetzt in 7 Kliniken in Bayern auch machen, wo dann auch die Pflege mit eingebunden ist und wo es darum geht zu sagen, ich könnte sie am Bett waschen, aber ich könnte sie auch mobilisieren und sie können ans Waschbecken gehen und hat damit im Prinzip was ganz anderes bewirkt und kann trotzdem sagen, wollen Sie das? Wollen Sie das eine? Das heißt, das ist bequemer. Damit haben wir vielleicht auch nicht diesen Infusionshalter, den wir jetzt durch den Raum schieben müssen. Auf der anderen Seite, wenn Sie aufstehen, wird Ihr Kreislauf aktiviert und ich bin da und Sie werden nicht fallen. Das ist eine andere Atmosphäre, die man schafft und wo der Patient einfach eingebunden ist und sagen kann, ja, ich könnte eigentlich auch aufstehen, wenn ich weiß, dass Sie da sind. Ja, alleine traue ich mich, aber wenn Sie da sind, würde ich das gerne tun. So, und das ist, es ist nicht nur die Notfallsituation, es ist am Ende eigentlich wirklich ein Game Changer, wenn man anfängt, anders zu denken und versucht, anders zu kommunizieren.
Also absolut nachvollziehbar. Für mich persönlich fühlt es sich auch so an, dass man weniger ausgeliefert ist, in Anführungsstrichen, mehr selber ein bisschen mehr Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist, Kontrolle ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Ja. Das kann für bestimmte Personen, kann ich mir vorstellen, einfach auch hilfreich sein.
Also du hattest mich danach gefragt, was für Nachteile es gibt. Also es gibt ein Aber, wenn man sagt, dass wenn man das zu proaktiv macht, dass Patienten sich überfordert fühlen, weil sie plötzlich eine Verantwortung übernehmen für etwas, was sie noch nicht gut einschätzen können. Und ich denke, wenn man anders, wie es gab ja mal diese ganz Extreme, dass der Arzt gesagt hat, es gibt zwei Optionen und sie entscheiden jetzt. Also welche wollen sie denn, links oder rechts? Damit sind die Patienten total überfordert, weil sie ja letztendlich eine medizinische Entscheidung treffen müssen mit den Konsequenzen, die sie nicht einschätzen können. Und das müssen sie auch nicht, wenn man Shared Decision Making macht, sondern sie haben ja dann das Gespräch mit dem Arzt, in dem sie ihre Bedenken äußern und dann sagen können, okay, bei der Nebenwirkung, das kann ich einschätzen, das halte ich besser aus, schmerzempfindlich bin ich nicht so. Aber wenn ich sag jetzt mal, länger im Krankenhaus liegen muss und mich nicht gut bewegen kann und für mich ist Bewegung ganz wichtig, dann möchte ich doch lieber die Schmerzen aushalten, als dass ich liege und dort bleibe. Also ganz konkret diese Dinge für sich auszusprechen.
Serap, wir haben jetzt schon viel über Umsetzung gesprochen, aber wir wollen da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, der Patient muss immer ja da aufgefangen sein, letztlich wo er steht, Stichwort ihn eben nicht zu überfordern. Wenn wir jetzt mal durchgehen, was sozusagen für die einzelnen Player wichtig ist beim Shared Decision Making und mal bei den Ärztinnen und Ärzten beginnen, wie kann der Arzt es denn schaffen, dass der Patient so viel weiß, sich so informiert fühlt, dass er eben die Entscheidung mittreffen kann, ohne da auch sich dann überfordert zu fühlen?
Es gibt bei diesem Share-to-Care-Programm oder auch allgemein, was du hattest es eben auch erwähnt, das Thema Entscheidungshilfen oder also Patienteninformationsmaterialien, die letztendlich dem Arzt ein Stück weit auch diese Arbeit vorbereiten, indem sie im Prinzip die Vor- und die Nachteile einer Therapieoption so aufführen. Es gibt sie in aufwendiger Form, in der wirklich auch Online-Videos, Interviews von Patienten, aber auch Interviews mit Ärzten aufgenommen werden. Es gibt dann eine für Patienten gut überschaubare Übersicht, in der dann deutlich wird, dass man nochmal alle Vor- und Nachteile auf einem Blatt sich angucken kann. Also sogenannte Entscheidungshilfen spielen eine große Rolle und um diese Entscheidungshilfen wiederum aber auch nicht nur abzugeben, sondern letztendlich vielleicht auch begleitet durchzucken zu können, gibt es sogenannte Decision Coaches. Das heißt, es werden Fachpflegekräfte ausgebildet, darin Patienten auf diesem Weg, sich diese Entscheidungshilfe auch anzugucken, begleiten und ihnen dann Fragen, also sie ihnen die Fragen beantworten oder auch sie auf das Arztgespräch ein Stück weit vorbereiten und sagen, okay, diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist total wichtig, geben Sie das bitte an den Arzt weiter. Das heißt, auch da wieder die Pflege, die den Patienten unterstützt, ihn empowert, ihm die Kraft gibt zu sagen, nimm dir den Mut zusammen und frag diese Sachen auch, wenn du sie wissen willst, um am Ende die Therapie gut mitentscheiden zu können.
Eine ganz wichtige und auch ein bisschen neue Rolle, oder, für Pflegekräfte?
Ja, es ist eine total spannende Rolle und ich bin jetzt in dieser Implementierung an diesen 7 Kliniken total erstaunt gewesen, dass die, erfreut gewesen, dass die Pflegedirektoren der Kliniken dieses Projekt so gut finden und sogar von aus eigener Tasche nochmal die Qualifikation einer zweiten Decision Coach Kraft fördern, weil sie gesagt haben, das ist eine Zusatzqualifikation, die auch das Berufsbild nochmal anhebt und das nochmal in eine andere Perspektive gibt. Und es ist im Alltag nicht leicht. Wir werden die Patientenpfade verändern müssen dafür, damit einfach der Patient, ein Patient mit einem primären Prostatakarzinom kommt in die Sprechstunde und er kriegt eben noch einen weiteren Termin mit einer Pflegekraft, den er in Anspruch nehmen kann oder nicht, um eben diese Entscheidungshilfe mit ihr gemeinsam durchzugehen und ein Stück weit besser vorbereitet in das letzte abschließende Arztgespräch zu gehen.
Toll.
Was ist denn jetzt, wenn wir mal auf die andere Seite gehen, was ist vom Patienten gefordert? Das sind wir ja im Prinzip auch alle, da können bestimmt auch viele was mitnehmen.
Letztendlich ist vom Patienten im Prinzip gefordert, dass er sich traut, Fragen zu stellen. Und es gibt in diesem Zusammenhang eine sogenannte Drei-Frage-Methode, die in Australien entwickelt worden ist und die auch im Rahmen des Kieler Projektes, aber auch in München zum Tragen kommt. Das nennt sich die drei Fragen. Und das sind die drei Fragen, die jeder Patient seinem Arzt stellen kann, wenn es darum geht, eine Therapieentscheidung zu treffen. Das ist: Welche Möglichkeiten habe ich, einschließlich abwarten und beobachten? Was sind die Vor- und die Nachteile jeder dieser Möglichkeiten? Und letztendlich, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei mir ganz persönlich, dass diese Vor- und Nachteile auftreten? Und wenn ein Arzt diese Fragen bekommt und sie nicht beantwortet, also das sollte nicht vorkommen, dass ein Arzt sie nicht beantwortet, aber das ist im Prinzip diese sogenannte Patientenaktivierung, wo der Patient von sich aus schon mal den Arzt dazu auffordert, ein Stück weit alle Optionen zu benennen.
Ja, das macht es natürlich auch viel leichter, wenn man einfach drei Fragen hat und dann nicht diese Überforderung hat, dass man so viele verschiedene Dinge im Kopf hat, sondern sich wirklich auf drei Fragen auch konzentrieren kann.
Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist am Ende aber auch wirklich eben, das sind ja jetzt die Fragen, die die Therapie betreffen, den Mut zu haben, ganz die eigene Lebenssituation auch mit ins Gespräch hineinzugeben, weil es immer darauf ankommt, ob ein Patient alleine lebt, ob er pflegende Angehörige zu Hause hat, also in welcher Situation er ist, um auch mitentscheiden zu können, welche Therapie am Ende die beste ist.
Mhm. Serap, über Medikamente informieren ja ganz oft auch die Hersteller und die haben sich ja in der Vergangenheit häufig, gerade so bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten, hauptsächlich auf die Ärzte konzentriert. Aber inzwischen ist eben der Patient auch für die wahrscheinlich viel wichtiger, da werden wir nachher bestimmt auch noch drüber sprechen mit unseren Gästen. Wie können denn Pharmaunternehmen den Shared Decision Making Prozess unterstützen?
Ich denke, das Stichwort ist gefallen, dass wir gesagt haben, Patienteninformation spielt eine ganz große Rolle. Wobei, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt bei Shared Decision Making, evidenzbasierte Patienteninformation das Relevante ist. Das heißt, die wissenschaftliche Belege für das, was in diesen Materialien steht. Und ich denke, wir wissen, dass immer mehr Patienten auch einfach wirklich sich ganz breit informieren und evidenzbasiertes Informationsmaterial, Entscheidungshilfen. Ich weiß, dass zum Beispiel einige Entscheidungshilfen auch im Rahmen des Share-to-Care-Programms mit pharmazeutischer Unterstützung entstanden sind. Ganz konkret natürlich, und das ist ganz wichtig, ohne Einflussnahme auf die Inhalte. Das muss ich jetzt einfach auch ganz deutlich betonen. Das ist wichtig. Aber ich denke, es gibt einfach noch viel, viel Bedarf, weil es gibt viel zu wenig Entscheidungshilfen im deutschsprachigen Raum. Es gibt sie. Es gibt einzelne Plattformen, auf die man zugreifen kann, aber viel zu wenig.
Vielleicht, Serap, weil wir jetzt das Wort evidenzbasiert immer sehr selbstverständlich verwendet haben, kannst du uns das nochmal definieren, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind?
Evidenzbasiert bedeutet einfach, dass die Vor- und die Nachteile und die Therapieoptionen wissenschaftlich belegt sind. Das heißt, dass dort Studien, klinische Studien stattgefunden haben, die deutlich machen, dass die Therapieoptionen entweder gleichwertig sind oder die und die Vor- und die Nachteile haben und dass das wissenschaftlich belegt ist.
Serap, werfen wir mal noch kurz einen Blick auf den Status quo, den wir aktuell haben bei Shared Decision Making. Wir haben ja schon vorhin dich auch vorgestellt, dass du eben das Projekt Bayern Goes SDM leitest und also Shared Decision Making wirklich in den Praxis- und Klinikalltag implementierst. Und genau das ist eigentlich auch meine Frage, wo gehört Shared Decision Making denn eigentlich hin? Gehört es in die Kliniken? Gehört das zu dem Hausarzt? Gehört es zum Facharzt? Wo findet es statt?
Es gehört eigentlich zu jedem Arzt und zwar ganz unabhängig von wo. Ich hatte ja gesagt, dass es geht eigentlich darum, dass man, das Wort Haltung finde ich schwierig, aber dass man einfach sagt, man verändert die Gesamtkommunikation, die Basis, auf der man sich miteinander unterhält zwischen Arzt und Patient und versucht auf Augenhöhe zu kommen, wenn es darum geht, ins Gespräch zu kommen. Der Hausarzt trifft natürlich unendlich viele Entscheidungen mit seinem Patienten und da gehört es hin, genauso wie es dann in die großen Zentren, ich sag jetzt mal auch in der Onkologie gehört, wo dann noch mal ganz andere Entscheidungen getroffen werden. Nein, jeder Arzt auf allen Ebenen sollte Shared Decision Making durchgeführt werden.
Serap, mich interessiert, wie weit sind wir denn mit dem Shared Decision Making in Deutschland? Also wo wird es bereits umgesetzt? Und wenn ich mir das als Patientin wünsche, kann ich dann spezifisch irgendwo hingehen, wo das schon mehr gelebt wird? Oder kann ich es vielleicht auch als Patientin zum Beispiel bei meiner Hausärztin aktiv in Anführungsstrichen einfordern?
Also es ist ein Projekt in Kiel gewesen, was vom Innovationsfonds bezahlt worden oder gefördert worden ist, mit einem sehr positiven Ergebnis. Und es gibt eine entsprechende Empfehlung für die Umsetzung. Und die Empfehlung müsste gesetzt werden und dann wäre es so, dass die GKVen dort eine Gegenfinanzierung für dieses Konzept leisten würden. In Kiel hat es stattgefunden, aber das ist einmalig. Und damit deine Frage, es ist noch gar nicht wirklich in der Breite zu finden und damit auch nicht aktiv zu suchen. So von wegen, gibt eine Liste von Ärzten, die machen SDM. Nein. Wir fangen in Bayern in den Universitätskliniken an, über das Bayerische Zentrum für Krebsforschung, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwo anfangen. Und es gab eben einen politischen Willen, das durchzusetzen. Und das Therium dieses Projekt eben mit Entscheidungshilfen gefördert hat und das Bayerische Zentrum für Krebsforschung gesagt hat, wir wollen das weiterführen und wir wollen in unseren Kliniken, also wollen ausgewählte Kliniken dazu bringen, das auch umzusetzen. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin, also ganz konkret in München an der LMU wird die Urologie und die Strahlentherapie als Universitätsklinik implementiert. Das gleiche in Augsburg, Urologie und Strahlentherapie. In Erlangen an der TU München und in Würzburg ist es die Palliativmedizin. Und die Regensburger Universität unterstützt uns wissenschaftlich bei diesem Projekt. Und insofern sind alle 6 Unikliniken eingebunden und insgesamt haben wir jetzt im letzten halben Jahr sind wir dabei, 120 Ärzte in diese Kommunikationsstrategie einzuführen und 8 Pflegekräfte. Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist trotzdem so, dass wir sehen, dass diejenigen, die bei den Coachings in diesen Trainings dabei sind, wirklich davon profitieren. Und ich so ein Erlebnis einer Ärztin, mich erinnere, ich bin ihr begegnet und sie guckte mich an und sagte, ich hatte gestern ein total schwieriges Gespräch mit einer Patientin, die ich kannte und ich wusste, das ist kompliziert. Ich habe ihr gesagt, ich habe sie ganz konkret mitgenommen und gesagt, ich möchte in diesem Gespräch eine Entscheidung mit Ihnen treffen. Und plötzlich ist das Gespräch ganz anders verlaufen und viel geradliniger und viel klarer. Und die Patientin hat aktiv mitgemacht und sind beide total zufrieden aus dieser Situation herausgegangen. Und das ist natürlich was mich jetzt sehr freut, wenn ich das erlebe, dass wir von den Ärzten eine sehr gute Rückmeldung über diese Trainings bekommen und dass sie was mitnehmen für sich.
Toll. Es klingt total super und ich hoffe auch, dass es sich relativ schnell mehr und mehr etabliert. Wir gehen jetzt in die Diskussion mit unserem Live-Publikum. Serap, an dieser Stelle aber schon mal ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen spannenden Informationen. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein viel klareres Bild über Shared Decision Making alle hier bekommen. Und ich darf jetzt unseren ersten Publikumsgast hier zu uns ins Studio bitten, nämlich die Diana Faust. Ich gebe dir schon mal das Mikro. Diana ist von Funke Entertainment und sie ist Redakteurin für Gesundheitsthemen. Diana, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Dankeschön, hallo.
Hallo. Diana, hast du selber als Patientin Erfahrungen mit Shared Decision Making gemacht oder gibt es eine Frage, die du dir als Patientin gestellt hast?
Also ich sag mal so, das kommt ganz drauf an, zu welchem Arzt oder zu welcher Ärztin man so geht. Es gibt da doch durchaus Unterschiede. Also bei den Niedergelassenen habe ich jetzt schon nochmal Beispiele erlebt, die durchaus empathisch sind und wo man sich dann auch irgendwie gut fühlt, wenn man da wieder rausgeht. Ich stelle es mir jetzt so im Uniklinikbetrieb eher schwierig vor, wo halt wahnsinniger Zeitdruck herrscht. Ja, also deswegen hätte ich auch die Frage gehabt. Ich finde das total spannend und auch total notwendig, was sie da machen und ganz toll. Aber also inwiefern trifft das so auf die Lebenswirklichkeit der Ärzte und wie akzeptieren die das?
Also der Widerstand war nicht des Themas willen, sondern der Zeit und da bin ich bei dir. Das heißt, in der Implementierungsphase ist das wirklich ein Aufwand, den die Ärzte betreiben müssen, um die Dienstpläne so zu schreiben, dass halt im Prinzip in dem Augenblick, wenn 4 Ärzte 2,5 Stunden in einem Training sind oder in einem Coaching sind, dass dann die Ambulanz gesperrt wird und damit im Prinzip die Arbeit natürlich aufgeschoben wird. Aber es ist eine Investition, die sich für die Zukunft dann für die Ärzte auch hoffentlich lohnt und nicht zuletzt natürlich für die Patienten. Und das ist so dieses Prinzip des Dominosteines, den wir versuchen mit diesen Kliniken, mit den wenigen Ärzten auch erstmal zu haben, dass sich das überhaupt erstmal, also dass das überhaupt erstmal gelebt werden kann und dass sie sehen, dass es für sie ein Vorteil ist. Und da sind wir total stolz, oder ich bin da total stolz auf die Kliniken, die mitmachen, weil sie genau diesen Aufwand für sich betrieben haben, nämlich die Ärzte und auch die Schwestern für diese Zeit freizustellen und die Trainings zu machen. Und am Ende muss man auch sagen, um es auf den Punkt zu bringen, es sind bei den Ärzten insgesamt maximal 5 Stunden, die sie zusätzlich innerhalb von 3-4 Monaten für dieses Projekt aufarbeiten. Das ist Zeit, das ist am Ende natürlich trotzdem auch ein Durcheinanderbringen des Alltags, aber es sind nur 5 Stunden.
Hast du noch eine Frage an die Serap?
Ja, also eben, ich finde das Projekt toll. Was mache ich denn jetzt als Patientin? Jetzt mal angenommen, ich wäre in der Situation, dass ich solche Entscheidungshilfen bräuchte. Also vielleicht jetzt gerade in so einem klinischen Kontext. Wo könnte ich mich denn dann konkret hinwenden? Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt alles noch so in der Forschungsimplementierungsanfangsphase.
Also es gibt Share to Care. Das ist einfach im Prinzip eine, ja, letztendlich auch ein Unternehmen wie andere Unternehmen auch, die sich dafür einsetzen, und die haben in Kiel 80 Entscheidungshilfen für das Kieler Klinikum erstellt. Die sind zwar nicht alle zugänglich, aber ein Teil, und das Bayerische Zentrum für Krebsforschung hat im Rahmen dieses Projektes 2 Entscheidungshilfen. Die sind frei zugänglich auf der Seite bzkf.de, wenn man sich dorthin wendet. Man findet immer mehr Entscheidungshilfen schwerpunktmäßig über den Krebsinformationsdienst, das IQWiG ganz konkret. Das IQWiG stellt Entscheidungshilfen zur Verfügung. Also wenn man anfängt zu suchen, findet man die. Ich kenne mich, wie gesagt, primär jetzt in der Onkologie aus, aber das IQWiG macht zum Beispiel ganz viel in dem Bereich.
Diana, vielen, vielen Dank, dass du dich getraut hast. Ein großer Applaus nochmal für Diana. Dankeschön.
Ja, dann begrüßen wir unseren nächsten Gast auf der Bühne, und zwar Astrid Janowski. Ja, Astrid, du bist Apothekerin, auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Mich würde mal interessieren, wie ist das in der Arbeit als Apothekerin? Habt ihr da auch in den letzten Jahren Unterschiede gemerkt, dass Patienten sich da mehr informieren wollen, dass sie mehr nachfragen?
Also ich stand da ja jetzt eine ganze Zeit auf der Seite. Der Podcast ist so aufgebaut, er sitzt in einem kleinen Kämmerchen und vor euch stehen ganz viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dachte mir am Anfang so, was für eine coole Sache, Shared Decision, genau so soll es sein. Und dann dachte ich mir, Moment, wir in der Apotheke machen das schon total lang. Bei uns gibt's eigentlich immer Shared Decision, denn wir treffen die Vorauswahl. Wir lernen das sogar so am Ende der Ausbildung. Eine gute Kundenberatung heißt, man gibt dem Kunden, dem Patienten, der Kundin die Auswahl. Also man gibt nicht nur ein Präparat, sondern man gibt 2, vielleicht 3, auch nicht zu viel, dann ist er sie überfordert. Aber diese gemeinsame Entscheidung, also der Apotheker, die Apothekerin, die PTA, die trifft die Vorauswahl, aber die Endentscheidung, die fällt dann der Kunde oder die Kundin. Und es ist schon so, dass unsere Kunden, Kundinnen mündiger wurden. Das merkt man ganz klar, manchmal vielleicht eine Spur zu viel. Aber grundsätzlich ist schon sehr viel Information, sehr viel Wissen, aber auch sehr viel Falschinformation da. Und da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr von dieser Shared Decision. Dass dann also doch im Hintergrund ein vermeintliches Wissen da ist, das aber halt leider Gottes mit der Realität sehr wenig zu tun hat.
Aber das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, dass es nicht um das Expertenwissen der medizinischen Inhalte geht, sondern dass bei Shared Decision Making wirklich der Patient mit seinen Bedürfnissen eine Rolle spielt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Apotheke, das ist jetzt ein bizarres Beispiel, aber sagen, dieses Medikament nimmt man morgen und das nimmt man abends. Und es ist ein Patient, der am Morgen noch viel zu verwirrt ist und sagt, ich bin morgens noch gar nicht fit, ich möchte meine Medikamente, damit ich kontrolliert nehme, am Abend nehmen. Das ist dann zum Beispiel das richtige Shared Decision Making, dass Sie sagen, okay, bei dem Bedürfnis nehmen Sie bitte das, weil das können Sie am Abend nehmen, das andere müssten Sie am Morgen nehmen. Das heißt, das Expertenwissen zu der Medikation oder zu der Therapie, das braucht der Patient nicht, sondern er muss sich mit seiner mit seinem persönlichen Alltag, mit seinen Bedürfnissen und seinen Rahmenbedingungen in die Diskussion begeben als Experte.
Serap, vielleicht da die Frage an dich nochmal weitergegeben. Welche Rolle spielt denn unterschiedliche Meinungen beim Shared Decision Making? Also wird es auch in euren Coachings, die dann für Ärzte gemacht werden, thematisiert, wie man damit umgeht, wenn ein Patient eine sehr festgefahrene Meinung hat, wo man als Arzt eigentlich beraten möchte, dass das vielleicht nicht die geeignete ist?
Letztendlich, Shared Decision Making hat den Aspekt der Rechtssicherheit ja auch nochmal. Das ist das, worauf du ansprichst im Prinzip, ne? Also wie kann sich ein Arzt, wenn eine Patientin oder ein Patient eine Entscheidung für sich trifft, die dann vielleicht nicht seine Präferenz wäre, aber die für den Patienten in dem Augenblick die richtige ist, sich so absichern, dass er sagt, ich muss das akzeptieren. Und das sind Dialoge, sich überhaupt den Dialog darüber zu machen und sich darüber zu unterhalten, ist schon etwas, was für die Ärzte im Rahmen des Coachings neu war. Nämlich zu sagen, was mache ich denn, wenn ich eine Entscheidung nicht mittragen möchte auf ärztlicher Seite? Dann kommt das Thema Dokumentation ins Spiel, und damit kann man im Prinzip die Seite auch so machen, dass man sagt, ja, es ist dann die Entscheidung eines Patienten und ich kann darüber reden, auch mit meinen Kollegen, ohne gescheitert zu sein, zum Beispiel.
Ja, Astrid, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Wir haben noch einen Gast in unserem Podcast und das ist auch wieder eine Apothekerin. Wir bitten zu uns ins Studio die Sarah Wessinger. Sarah, hast du direkt eine Frage, die du an unsere Expertin stellen möchtest?
Eine Frage nicht direkt, aber auch eine Ergänzung, die ein bisschen in die Kerbe auch von der Frau Janowski schlägt. Und zwar, was die Aufklärung der Patienten gerade bei den Arzneimitteln betrifft, halte ich das, also direkte Informationen an Patienten zu geben, für katastrophal. Also wir brauchen da auf jeden Fall eine Fachperson. Es kann der Arzt sein, der da mithilft in der Erklärung oder der Apotheker oder die Apothekerin. Aber ja, es führt zu katastrophalen Fällen, wenn Patienten mit Informationen zu ihren verschreibungspflichtigen Arzneimitteln selbst Entscheidungen treffen. Die lassen verschiedene Arzneimittel weg, die lebenswichtig sind, nehmen nur noch die pflanzlichen, die vermeintlich besser helfen. Also da ja, halte ich es total für wichtig, dass da Fachpersonen immer involviert sind.
Immer. Also ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir reden nicht von der Aufklärung. Also wenn wir, das Shared Decision Making ist immer etwas, was vor der Aufklärung geht. Das heißt, wenn die Entscheidung getroffen wird zu etwas, dann folgt die Aufklärung über das man entschieden hat. Also das ist, glaube ich, von einer, das muss man sich nochmal ganz klar vorstellen. Die Entscheidung ist vor der Aufklärung. Und erst dann wird entschieden über alle Detailnebenwirkungen einer Chemotherapie oder so. Sondern beim SDM geht es um das Große, Grobe zu verstehen, wenn man die Therapieoptionen vergleicht. Und wenn es dann entschieden ist, beginnt man mit der klassischen Aufklärung, die jeder Arzt machen muss, wenn er einem Patienten was verschreibt. Und ja, das Weglassen von etwas oder Ergänzen durch Pflanzliche, das ist ja jetzt eher das Thema integrative oder komplementäre Therapien und da ist nochmal was Eigenes. Das hat mit Shared Decision Making insofern was zu tun, als dass, wenn Patienten für sich sagen, ich möchte gerne pflanzliche Mittel nehmen und ich möchte andere nicht, dann ist es das Gespräch darüber, wie man das einspuren kann, dass, wenn man das weglässt, die Nebenwirkungen in Kauf nehmen muss.
Ja, oder halt viel größere Probleme bekommt.
Ganz klar.
Also, was ich super finde, ist an dem Ansatz natürlich die Aufklärung oder der Patienten, weil die Compliance nachher viel besser ist. Wenn die wissen, wofür sie was machen, dann bleiben die dabei und dann machen die das gerne und gut und das ist natürlich für alle Seiten total sinnvoll.
Ja.
Ihr seid ja in einer ähnlichen Situation. Also gibt es bestimmt Synergien, die man nutzen kann und vielleicht auch voneinander lernen kann, könnte ich mir vorstellen. Und ja, wenn das sich mehr und mehr etabliert, dann macht das auch mit den Patientinnen und Patienten vielleicht auf Dauer etwas.
Ich glaube, es ist egal, wo es ist, es im Gesundheitswesen sichtbarer wird. Ich glaube, darum geht es eigentlich auch, weil, wie gesagt, es muss ja nicht immer die schwerwiegendste Entscheidung sein, um die es geht, sondern es geht ja auch um bei einer Erkältung. Bleibe ich jetzt zu Hause, nehme die Wärmflasche oder nehme ich jetzt doch noch irgendwas, was mich unterstützt, damit ich schneller gesund werde. Also geht von klein bis groß.
Sarah, super, dass du dich getraut hast. Vielen Dank. Einen großen Applaus für die Sarah, erstmals zu Gast in einem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Serap, damit sind wir am Ende unserer Live-Folge, ja auch unserer ersten auf Herz und Nieren Live-Folge angekommen. Ich möchte dich gerne abschließend fragen, gibt es etwas, das du dir für dieses Thema Shared Decision Making für die Zukunft wünschst?
Mehr Öffentlichkeit.
Und da haben wir den ersten Schritt jetzt gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hierher gekommen bist ins Bergs- und Kunstkraftwerk. Vielen Dank auch an unser Live-Publikum hier. Super, dass sich einige getraut haben, zu uns hier ins Podcast-Studio zu kommen. Und vielen Dank fürs Zuhören.
In unserer nächsten Folge geht es um Arthrose. Und zwar speziell darum, wie Betroffene Entzündungen lindern können. Mit Medikamenten, Therapien und auch mit einer antientzündlichen Ernährung. Wir sprechen auch über den Einfluss von Hormonen und warum Frauen häufiger betroffen sind. Am besten ihr klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr die Folge nicht. Und bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns gerne hört. Das würde uns sehr freuen.
Bei Fragen und Themenwünschen meldet euch jederzeit per E-Mail bei uns an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Strahlen und schön sein wie die Stars. Bei Bunte Wipgloss entlockt Moderatorin Jennifer Knäble den prominenten Gästen ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse und mehr. Und das herrlich ungeschminkt und ehrlich. Hört mal rein.